Namaste, liebe Mama, wie schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sabrina, Mama und Yogini mit Herz rund um Schwangerschaft, Geburt und das Mama-Sein. Hier bekommst du jeden Montag eine neue Meditation, die dich in dieser aufregenden Zeit begleitet, sodass du sie ganz bewusst und entspannt genießen kannst. Mehr von mir, alle Yoga- und Meditationskurse, sowohl online als auch im großartigen Ruhrgebiet, findest du unter www.mamanamaste.de. Vielleicht als allererstes, bevor wir weiter reinstarten, du kannst es wahrscheinlich den Titel schon entnehmen, diese Podcast-Folge und richtet sich primär an Frauen, die Yoga unterrichten bzw. unterrichten möchten. Insbesondere dann natürlich diejenigen, die Schwangere unterrichten wollen. Denn was ich total schön finde, ist, dass super viele Hörerinnen dieses Podcasts selbst Yogalehrerinnen sind und mich auch immer wieder anschreiben, ansprechen auf Tipps. Und ich glaube, das ist auch einfach so eine gewisse Nähe. Die Frauen, die viel Yoga machen und sich ganz bewusst mit sich selbst, ihrem Inneren, ihrem Körper beschäftigen, die dann letztendlich auch sowas wie Meditation und dann gezielt Meditation für die Schwangerschaft suchen. Das heißt, alle Yogalehrerinnen hier natürlich welcome und auch in meinen Kursen sind immer wieder gerade in den Online-Kursen Yogalehrerinnen mit dabei und ich finde das total schön. Und dann sind da auch viele Frauen, die selbst aber noch keine Schwangeren unterrichtet haben. Und dann natürlich durch die eigene Schwangerschaft irgendwie dazu kommen, wie mega das einfach ist, in der Schwangerschaft sich mit Yoga zu unterstützen und dann nach Tipps fragen, wie sie selbst Schwangere unterrichten können oder dann eben motiviert sind, selbst zu starten mit Schwangerschafts-Yoga. Genau, und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache an der Stelle einfach mal eine Podcast-Folge zu dem Thema, worauf du so achten könntest, wenn du Schwangere unterrichtest als Yogalehrerin. Es kann natürlich auch sein, dass du gerade noch gar keine ausgebildete Yogalehrerin bist und jetzt einfach eine super interessierte Yoga-Praktizierende bist, dann kann diese Folge auch hilfreich sein für dich. Gerade wenn du schon länger Yoga praktizierst und da total drin bist, dann bekommst du da vielleicht auch nochmal irgendwie einen tieferen Einblick dann in das Schwangerschafts-Yoga. Also auch das ist nicht ausgeschlossen, muss jetzt nicht direkt wegschalten. Wenn du gerade keine Yogalehrerin bist, dann ist das natürlich auch voll okay, wenn du hier aus Interesse zuhörst. Genau. Ich habe mir überlegt, dass ich so ein paar organisatorische Dinge anspreche für so einen Schwangerschafts-Yoga-Kurs, auch wie man Stunde und Kurskonzept gestaltet. Und dann sprechen wir auch so ein bisschen über konkrete Asanas, die in der Schwangerschaft ganz sinnvoll und praktisch sein können. Ja, ich möchte dich einfach mal mitnehmen in meine Expertise, das Ganze mit dir teilen, was ich mir jetzt in den letzten Jahren erarbeitet habe. Ich unterrichte seit, ich glaube mittlerweile 6 Jahren, ja, fast ausschließlich Schwangere und Frauen nach der Geburt, weil ich mich einfach darauf spezialisiert habe. Ich liebe das so, so sehr in dieser besonderen Lebensphase, den Frauen mit Yoga einfach was Gutes zu tun. Und weil da einfach so meine Nische, meine Expertise drin steckt, möchte ich das jetzt weitergeben an dich. Und ich starte direkt mit einer für mich super wichtigen Frage, die mich auch immer wieder erreicht, wenn Teilnehmerinnen bei mir einen Kurs buchen wollen. Vor allen Dingen, die irgendwie gerade zum Beispiel frisch schwanger sind, gerade ihre Schwangerschaft entdeckt haben und dann gesehen haben auf meiner Webseite, oh, zufällig startet jetzt ganz dem nächsten Kurs. Und dann kommt die Frage, kann ich überhaupt schon starten, bevor ich offiziell in dieser magischen Grenze 12. Schwangerschaftswoche bin? Weil auch ich sehe, dass viele andere Anbieterinnen schreiben, dass man bei denen die Kurse ab der 12. Schwangerschaftswoche oder nach der 12. Schwangerschaftswoche machen kann. Und ich finde das total schade. Also ich empfehle meinen Frauen immer, wenn die mich fragen, startet frühestmöglich mit einem Schwangerschafts-Yoga-Kurs. Weil es gibt aus körperlicher Sicht nichts, was dagegen spricht, Yoga gleich zu Beginn der Schwangerschaft zu machen im ersten Trimester. Es kann ja nun mal auch sein, dass Frauen vielleicht ihre Schwangerschaft noch gar nicht gemerkt haben und noch einen regulären Yogakurs gehen. Und das ist körperlich auch völlig in Ordnung. Das kann man mitmachen. Du hast ja im Zweifelsfall im ersten Trimester, gerade wenn es die erste Schwangerschaft ist, dann wächst der Bauch ja auch noch nicht so schnell. Dann hast du noch gar keine körperliche Einschränkung. Die körperliche Einschränkung, die am ehesten vorhanden ist, ist, dass du dich einfach schlapp und müde fühlst und man irgendwie gar nicht hochkommt. Und ich finde gerade ja das erste Trimester bringt einfach so viele mentale als auch körperliche Begleiterscheinungen mit sich. Übelkeit, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schwindel, aber auch das mentale Thema, diese Angst um das Überleben der ersten Schwangerschaftswochen, so, weil das erste Trimester ja nun mal einfach so fragil ist, aus statistischer Sichtweise ja leider auch einige Schwangerschaften nicht über das erste Trimester hinausgehen. Und dennoch ermutige ich die Frauen immer trotzdem zum Yoga zu kommen, einfach um auch positiv zu sein und ihre Schwangerschaft schon gleich zu Beginn an zu genießen und positiv und optimistisch anzunehmen und nicht die ganze Zeit in diesem Gefühl zu sein, ja, was ist, wenn das Baby irgendwie doch wieder geht? Habe ich dann im Zweifelsfall auch diesen Kurs gebucht und bleib dann irgendwie auf diesem Kurs sitzen und muss im schlimmsten Fall irgendwie noch dahin gehen, obwohl ich gar nicht mehr schwanger bin oder so. Das wäre ja absolutes Horrorszenario, haben mich auch schon Frauen gefragt. Und ich versuche das immer, wenn ich denen antworte, nicht so explizit zu formulieren, nicht zu sagen, hey, selbst wenn dein Baby wieder geht, mach dir keine Sorgen um die Kursgebühr, sondern ich versuche es immer so ein bisschen durch die Blume zu sagen, dass ich denen mitgeben kann, bei mir ist noch nie eine Frau nicht wiedergekommen. Also sie sind immer weiter da geblieben, die sich dann auch zu so einem frühen Zeitpunkt in der Schwangerschaft dann schon für den Kurs entschieden haben. Und auch für mich aus businessplanerischer Sichtweise, ich weiß, dass ich den Platz so und so loswerde. Ob die jetzt, also wenn jetzt irgendwie was passieren sollte und sie kann den Kurs doch nicht antreten, weil ihr Baby sich doch entscheiden musste, wieder zu gehen, dann weiß ich, dass ich den Platz so und so auch kurzfristig wieder loswerde. Deswegen muss ich mir da auch um das potenzielle Business-Risiko da einen leeren Platz in meinem Kurs zu haben, überhaupt keine Sorgen machen. Und ich möchte diesen Frauen ja unbedingt auch einfach eine Chance geben, auch zu Beginn der Schwangerschaft. Weil, wie gesagt, super wertvoll, Yoga zu praktizieren, gerade wenn man sich so abgeschlagen und müde fühlt und im ersten Trimester irgendwie überhaupt nicht hochkommt. Auch für die Übelkeit und so dieses allgemeine Unwohlsein ist Yoga einfach Gold wert. Also unbedingt auch zu Beginn der Schwangerschaft. So, schon super lange drumherum gequatscht um diese eine erste Frage, aber ich finde das eben total wichtig, aus meiner Sicht nicht Frauen vor dem zweiten Trimester auszugrenzen aus dem Schwangerschafts-Yoga. Genau. Und dann vielleicht, die Schwangerschaft ist ja nun mal einfach etwas Besonderes. Wir sind körperlich in einem anderen Zustand und es ist natürlich ein sehr sensibler Zustand, wo man sich vielleicht als Kursleiterin oder generell irgendwie als Servicedienstleisterin, wenn du mit Schwangeren arbeitest, so ein bisschen Sorgen macht oder so mit so einer kleinen Angst daran herangeht, man könnte etwas kaputt machen. So, ich habe das als Schwangere auch immer gemerkt, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, zu einer Massage oder keine Ahnung was gegangen bin. Und also ich als Schwangere ja immer im totalen Vertrauen bin und ich weiß, dass man von außen mein Baby nicht kaputt machen kann, da kann nichts passieren. Und musste dann immer den Menschen irgendwie das Gefühl geben, so alles fein hier, das ist meine Entscheidung, du ziehst einfach dein Ding durch, du machst deinen Job, es ist alles gut. Auch so, ich hatte letztens eine Zahnärztin in meinem Kurs und sie meinte, die bekommen auch in ihrer Ausbildung eingetrichtert, dass man quasi die Schwangere mit Samthandschuhen anfassen soll, dass die nicht zu weit nach hinten gelegt werden soll in der Schwangerschaft, dass der Sitz nicht ganz runter gemacht werden soll. Und der konnte ich da auch so ein bisschen die Angst nehmen. dass die Schwangere sehr wohl auch irgendwie so ein bisschen für sich entscheiden kann. Ne? Und ich habe auch meiner Zahnärztin immer gesagt, alles fein, mach das, was du brauchst. Du kannst mich auch ganz nach hinten legen. Mich stört das überhaupt nicht. Es gibt sicherlich Schwangere, die das stört. Und ich finde das wichtig, als Kursleiterin so ein bisschen so den Raum dafür offen zu haben und nicht irgendwie übergriffig zu sein und zu sagen, so, ey, du musst jetzt hier voll dein Ding durchziehen. Sondern mir ist das Wichtigste, wenn ich Schwangere unterrichte, denen einfach ein Gefühl zu geben, für sich selbst überhaupt erstmal ins Spüren zu kommen, eigene Bedürfnisse, den eigenen Körper wahrzunehmen. Denn das muss man auch wissen. Sehr viele kommen über die Schwangerschaft einfach ans Yoga und machen dann zum ersten Mal Yoga, weil eben das auf so eine easy Art total wohltuend ist für dein Wohlbefinden in der Schwangerschaft. Super viele Gynäkologinnen empfehlen einfach bei so, Die wollen ja auch ihren Frauen irgendwas an die Hand geben. Und wenn es irgendwie so diffuse Schwangerschaftsbeschwerden gibt, die halt eben keine gesundheitliche Einschränkung oder irgendeine Krankheit oder was auch immer sind, dann wird halt irgendwie einfach mit an die Hand gegeben, so, ja, geh zum Schwangerschaftsyoga, weil das ist gut, das ist schön für dich. Und dadurch kommen halt total viele Frauen zum Yoga, die vorher noch keine Berührung damit hatten und machen dann im Zweifelsfall das erste Mal Yoga. Und da finde ich es eben so, so schön und wertvoll, diesen Frauen ein Gefühl, ein Bewusstsein für ihren Körper mitzugeben und zu spüren, was braucht es irgendwie gerade und was tut einem gut. Da ist es mir aber auch ganz, ganz wichtig, ein Thema, was ich finde, wenn du schon länger Yoga unterrichtest oder schon so ein bisschen Erfahrung hast, vielleicht ist dir das auch schon begegnet, dass man als Yogalehrerin manchmal auch so ein bisschen als, Alternative zur Ärztin oder Physiotherapeutin oder was auch immer missbraucht wird. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir als Yogalehrerinnen unsere Rolle kennen. Also wir machen keine gesundheitliche Beratung, weil du kennst deine Grenze, die du nicht oversteppst. Also wenn eine mit irgendeiner Beschwerde zu dir kommt und sagt, oh, mir tut's hier hinten ganz außen am kleinen Zeh weh, woran liegt das? Womit hat das was zu tun? Und das ist in der Schwangerschaft sind das natürlich immer viele Themen. Dass du da deine Grenze kennst und sagst, hey, ich bin eine Yogalehrerin, ich kenne deinen individuellen Case nicht, ich behandle dich nicht. Sprich das bitte mit deiner Gynäkologin ab oder vielleicht irgendwie, wenn du zur Physiotherapie gehst, die haben ja auch nochmal einen anderen Blick auf den Körper. Dass du da keine Beratung in deinen Yogakursen anbietest, weil das ist nicht unsere Rolle, das ist nicht unsere Aufgabe und im Zweifelsfall kannst du damit halt auch etwas nicht in Ordnung machen, ne? Wenn dadurch vielleicht irgendwie wirklich ein gesundheitliches Thema, ein Problem übersehen wird, weil du der Frau irgendwie mitgibst, ach so, ja, hier, da musst du nur diese und jene Asana machen und dann geht's dir dann auch wieder gut, alles fein. Und dadurch wird im Zweifelsfall vielleicht irgendein anderes Thema übersehen, weswegen sie dann nicht zu ihrer Gynäkologin geht. Das ist nicht in Ordnung. Also kenn deine Rolle auf jeden Fall auch als Yogalehrerin. Trotzdem möchte ich dich ermutigen und so ein bisschen den Druck rausnehmen, einfach keine Angst zu haben vor Schwangeren in deinen Kursen. Denn das sind Menschen, die sind vollkommen fein, die kann man auch anfassen und die können auch für sich sprechen und ihnen können sagen, wenn es ihnen nicht gut geht und alles gut. Und ich finde zum Beispiel auch Hands-on in einem Schwangerschafts-Yoga-Kurs sind für mich genauso wichtig wie in jedem regulären Yoga-Kurs auch und die sind auch teilweise sehr, sehr geschätzt. Also es ist immer so schön, wenn man irgendwie so meine Hands-ons, ist das der Plural? Man weiß es nicht, sind immer sehr liebevoll und eher auf weitere Entspannung und das Loslassen ausgerichtet und nicht auf ein, du musst jetzt hier noch maximal in eine weitere Dehnung hineingehen. Und das ist immer schön, wenn man da so in dem Moment schon das Feedback bekommt, oh, die Frau, die kann jetzt hier gerade nochmal weiter hineinsinken, nochmal weiter loslassen. Das tut ihr gerade gut, was da kommt, ja. Vielleicht, weswegen man so ein bisschen irgendwie Angst hat quasi als Person, die vielleicht mit Schwangeren arbeitet, vielleicht so ganz grob ein paar allgemeine körperliche Hinweise. Wenn du selber schwanger bist, dann weißt du das ja höchstwahrscheinlich auch alles. Aber die Dinge, die man so im Yoga-Unterricht vielleicht etwas berücksichtigen darf, wenn du mit den Frauen arbeitest, wie eben schon gesagt, der Körper ist vielleicht nicht immer ganz so fit gerade, auch je nachdem, wo man sich in der Schwangerschaft befindet und wie das Wetter ist. Jetzt gerade, wo ich hier die Podcast-Folge aufnehme, kommen wir hier aus sehr heißen Tagen. Das heißt, achte einfach auf den Kreislauf deiner Teilnehmerinnen. Gib denen immer genug Pausen, biete ausreichend Trinkpausen an. Denen kann schneller irgendwie nochmal schwindelig oder unwohl werden. Also hab die einfach gut im Blick. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, um auch vielleicht noch auf diesen Zahnarztstuhl zurückzukommen. Es wird immer sehr viel Angst vor der Rückenlage gemacht, finde ich. Vielleicht ist das okay, denjenigen das so mitzugeben, die nicht tief im Thema Schwangerschaft drin sind, einfach zu sagen pauschal, okay, die Schwangeren nicht in die Rückenlage legen oder beziehungsweise, wenn man auf so einem Behandlungsstuhl ist, nicht zu weit nach hinten legen. Vielleicht ist das erstmal okay. Ich finde, wir können das aber als Yoga-Lehrerin mindestens auf jeden Fall, die mit Schwangeren dann arbeiten, differenzierter betrachten, weil die Rückenlage ist für uns einfach super wertvoll. Die ist wertvoll für Shavasana, für die kleinen Zwischenentspannungen, aber auch um von dort aus irgendwie in manche Asanas reinzugehen. Und es ist nicht notwendig, pauschal zu sagen, du darfst nicht auf dem Rücken liegen. Es gibt Frauen, für die geht das zum Ende der Schwangerschaft nicht mehr. Wegen dieses Vena Cava-Syndroms, dass eben hier die Hohlvene im Rücken durch das wachsende Gewicht des Bauches abgedrückt werden kann und dann würde den Frauen schwindelig werden. Die merken das aber sofort. Du kannst die nicht kaputt machen, wenn du die in Rückenlage liegen lässt, weil wenn eine Frau auf dem Rücken liegt und es ihr damit nicht gut geht, dann verändert die Lage automatisch. Dann dreht die sich auf die Seite. Deswegen kann auch, brauchst du auch irgendwie beim Schlafen keine Angst vor diesem Vena Cava-Syndrom haben, weil dein Körper würde reagieren. Du würdest dich aus einem Reflex heraus auf die Seite drehen. Als Yogalehrerin ist es natürlich dann für dich wichtig, das zu wissen, dass es das gibt und dass du im Zweifelsfall, ist noch nie passiert in meinen Kursen, die Statistik wird wahrscheinlich, oder die Statistik der hohen Zahlen wird irgendwann dafür sprechen, dass es mal vielleicht passieren könnte. Und dann, dass du da Bescheid weißt, dass du eine Frau, die jetzt irgendwie Kreislaufprobleme bekommt und sich nicht selbstständig auf die Seite gedreht hat, würdest du dann umdrehen, um einfach diese Hohlvene wieder frei zu machen. Das ist auf jeden Fall wichtig für dich, aufgeklärt darüber zu sein, aber ansonsten hab keine Angst, die Frauen in der Rückenlage liegen zu lassen. Ich formuliere das auch immer ganz offen. Also ich gebe denen mit, ihr könnt Shavasana, Entspannungshaltung so machen, wie sich das gut anfühlt für euch. Wenn ihr gerne auf dem Rücken liegen möchtet, dann macht das total gerne. Wenn die nicht danach fragen, dann erwähne ich nicht explizit das Vena Cava-Syndrom, um denen nicht da irgendwie mehr Angst zu machen als nötig und die gar nicht das gar nicht zu einem Thema zu machen, dass es überhaupt irgendwie sensibel ist, auf dem Rücken zu liegen, weil das ist für die Yogastunde nicht relevant, diese kurzen Rückenlagen, die wir da haben. Ich sag denen einfach, es ist alles erlaubt für euch in Shavasana, macht das, was richtig ist. Ihr könnt euch auf den Rücken legen, ihr könnt euch auch auf die Seite legen, so wie es eben passt. Und dann vielleicht noch so ein allgemeines körperliches Thema auch ist noch, was mir ganz am Herzen liegt, was ich auch immer ganz am Anfang in meinen Yogakursen anspreche, die gerade Bauchmuskulatur. Dass wir die beiden geraden Muskelstränge, die zwei Rekti hier vorne auf der Körpervorderseite, die wollen ja gerade Platz machen für das Baby, für den wachsenden Bauch. Es entsteht von Natur aus dieser Spalt zwischen den Bauchmuskeln, wenn die sich auseinanderschieben, breiter werden, dass der Bauch nach vorne hin wachsen kann. Das wird von vielen dann irgendwie direkt als Rektusdiastase verteufelt. Das ist aber allgemein nur einfach der Spalt, der entsteht zwischen den Bauchmuskeln, wenn die Platz machen. Und die wollen eben gerade einfach dann in der Phase der Schwangerschaft weicher werden, so ein bisschen zurücktreten, Platz machen für den wachsenden Bauch. Und deswegen finde ich es immer ganz wertvoll, dass wir eben die gerade Bauchmuskulatur auch in der Schwangerschaft dann einfach nicht belasten. Dass wir nichts machen, was denen irgendwie einen Trainingsreiz gibt oder was sie eben belastet, um da die Muskeln zu schonen und vielleicht auch schon so ein bisschen für die Rückbildung vorzubereiten und ja den Frauen dann die Rückbildung im Zweifelsfall leichter zu machen, indem sie eben ihre gerade Bauchmuskulatur in der Schwangerschaft schon geschont haben. Das bedeutet für die Schwangeren immer, was ich ihnen direkt am Anfang eines Kurses mitgebe, einfach immer über die Seite aufgestützt nach oben und nach unten gehen. Also wenn man dann in so einer Rückenlage ist, dass man sich erst einmal auf die Seite dreht und dann über die Seite nach unten oben geht, dass ich versuche denen das immer so ein bisschen ernsthafter zu machen, weil man hat diesen Tipp schon mal irgendwie dann im Alltag auch gehört. Und ich weiß, dass dann viele Schwangere ignorieren das dann einfach, weil ja meistens fühlt man sich ja irgendwie noch total fit, gerade wenn es irgendwie noch früher in der Schwangerschaft ist. Und dann denkt man sich, hey, ich schaffe das doch, meine Muskeln schaffen das doch, ich bin fit genug, das zu machen. Und versteht vielleicht nicht, dass das einfach irgendwie nachhaltiger ist, wenn man die gerade Bauchmuskulatur etwas schont. Und auch das ein schönes, schon eine schöne Umgewöhnung in der Schwangerschaft ist, auch mit Blick auf die Rückbildung, um da eben nicht diesen Bauchinnendruck zu erzeugen, wenn man aus der Rückenlage nach oben und nach unten geht. Genau, also oft hilft es ja zu erklären, warum man was wie irgendwie macht. Vor allen Dingen, ich bin der Typ dafür, das einmal verstanden zu haben, was dahinter steckt, um dann eine Motivation zu haben, das auch in die Umsetzung zu bringen und das so uns weiterzuführen. Genau. Und das erwähne ich auch immer wieder, auch im Laufe so einer Kursstunde, wenn ich die unten hatte und dann irgendwie nach oben hole, über die Seite aufgestützt. Und dann siehst du, dass das irgendwie die Hälfte des Kurses wieder ignoriert hat, weil sie da gar nicht drauf achten. Ich lade sie natürlich auch ein, das irgendwie in ihr Alltagsverhalten einzubauen, weil es bringt nichts, wenn man das nur in so einer Yogastunde berücksichtigt. Man hat ja auch im Alltag oft genug Situationen, wo man dann irgendwie im Bett oder auf der Couch liegt und von aus der Rückenlage heraus nach oben oder unten geht. Genauso, das gebe ich denen immer sehr, sehr gerne mit. Und wenn ich so solche Situationen habe, ich muss sagen, ich bin ja jemand, der sehr undogmatisch unterrichtet. Für mich darf das alles irgendwie, für mich gehört Leichtigkeit einfach in den Yoga hinein. Ich finde, wir dürfen den anpassen heutzutage, so wie wir Yoga leben, praktizieren. Wir müssen das nicht streng dogmatisch irgendwie vielleicht noch mit einem krass philosophischen Hintergrund dahinter machen und den, so wie er vor, keine Ahnung, ein paar tausend Jahren in Indien gelehrt wurde, heute auch so lehren. Weil im Zweifelsfall kommt man da dann auch irgendwie zu so einer Frage von kultureller Aneignung. Ich finde, wir dürfen das Ganze auch an die heutige Zeit anpassen. Und deswegen, wenn ich sowas sehe, ich begegne dem Ganzen auch immer gerne ein bisschen lustig und mache Scherze in den Yogastunden. Und mein Gefühl ist, dass die Frauen oder dass den Frauen das hilft, dann das auch, dass es so ein bisschen mehr wirkt und ein bisschen besser ankommt. Und die sich das merken können für ihr Alltagsverhalten vielleicht eher, dass ihre Bauchvorderseite, ihre gerade Bauchmuskulatur ein bisschen schonen. Genau, so. Dann habe ich jetzt hier auf meiner To-Do-Liste so einen kleinen Block stehen, wie man eine Stunde und wie man so einen Kurs gestalten könnte. Vielleicht fangen wir erstmal auf dem höheren Level an, der Kursgestaltung. Ich unterrichte tatsächlich nur feste, geschlossene Schwangerschafts-Yoga-Kurse. Also es gibt bei den Schwangeren für mich nicht so eine offene Klasse, wo man irgendwie kommen und gehen kann, wie man möchte. Zum einen, weil das bei mir Präventionskurse sind. Die haben so und so ein festes, geschlossenes Format. Die sind zertifiziert auf einen gewissen Zeitraum und auf eine gewisse Stundendauer. Wenn dich das Thema mehr interessiert, Präventionskurse, du eine ZBP-Qualifizierung hast oder die Qualifizierung holen könntest. das war gar nicht geplant, hier diese Podcast-Folge aufzunehmen als Werbung für mein Thema, was ich aber gerade parallel hier am Laufen habe. Also ich mache gerade, vielleicht kommt das auch natürlich so, dass ich Bock hatte, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich gerade viel für Yoga-Lehrerinnen eben mache. Und immer wieder nach meinen ZPP-Konzepten gefragt werde. Ich bin gerade dabei, es technisch so einzurichten, dass ihr meine ZPP-Konzepte kaufen könnt. Für Schwangerschafts-Yoga, aber ich habe auch Konzepte nach der Geburt und dann unterrichte ich ja auch Mudi-Yoga für Frauen, die dann irgendwann aus der Rückbildung raus sind. Und ich habe auch einen ganz normalen Hatha-Yoga-Kurs für Frauen habe ich den genannt. Den kann dann quasi jede Frau machen. Die Konzepte könnt ihr kaufen, wenn ihr Präventionskurse unterrichten wollt, dann ist das super easy, dass ich dich dafür mein Konzept freigebe. Ich packe dir einfach den Link, wenn die Webseite steht, dazu in den Shownotes, dann findest du alles weitere dazu in den Shownotes, wenn du Bock hast, Präventionskurse zu geben, die von der Krankenkasse erstattet werden. Und das ist natürlich nochmal einfach Gold wert für dich als Unternehmerin, um deine Kurse besser zu füllen und für die Frauen einfach schön, wenn die sich das Geld von der Krankenkasse zurückholen können. Das ist natürlich wertvoll, diese Unterstützung nehmen wir ja gerne an. Und das hat ja auch seinen Sinn, dass das von den Krankenkassen gefördert wird, weil Yoga eben einfach eine gute Prävention ist und dem Körper gut tut. Genau, so das hier, kleine Side-Note, meine ZBP-Konzepte. Ja, wenn du nämlich keinen Bock hast, dich damit auseinanderzusetzen und da vor einem totalen Grauen stehst, so einen Kurs selbst zertifizieren zu lassen, dann ja, ich habe da viel Erfahrung mitgesammelt in den letzten Jahren. Ich habe ja auch meine Online-Kurse zertifiziert und das war wirklich eine sehr harte Arbeit. Und es ist einfach eine sehr bürokratielastige Sache, diese ganze ZPP-Zertifizierung. Das hat alles so seine Formalitäten und mittlerweile bin ich da drin und verstehe das Ganze auch besser. Aber das ist natürlich ein Learning, was ich mehr erarbeitet habe und ich kann total verstehen, dass Yoga-Lehrerinnen diesen Weg nicht selbst gehen wollen, weil man geht einfach jedes Mal diverse Feedback-Schleifen mit der ZBP. Das dauert Wochen bis hin zu Monaten. Also wenn ich einen komplett neuen Kurs plane, dann räume ich mir in der Regel 4 Monate ein, bis der Kurs finally zertifiziert ist. Das ist so mein Erfahrungsschatz. Aber wenn ihr ein fertiges Konzept haben wollt, dann könnt ihr das einfach von mir haben. Und dann habt ihr den Kurs in 2 Wochen und da wird auch nicht mehr inhaltlich irgendwas geprüft. Das ist safe. Das könnt ihr sehr gerne von mir bekommen. Also wie gesagt, Website packe ich in die Shownotes rein. Und dann, genau, sind das bei mir immer, also ich habe mich für ein Format entschieden von 8-Wochen-Kursen und bei mir sind es 60-Minuten-Klassen. Das kannst du aber so gestalten, wie es für dich passt. Ne? Du kannst 10 Wochen, 12-Wochen-Kurs oder vielleicht passt 6 Wochen auch besser für dich. Wenn du einen Präventionskurs machen willst, dann muss der mindestens 8 Wochen, maximal 12 Wochen, glaube ich, gehen. Deswegen hatte ich mich für dieses 8-Wochen-Format entschieden, weil bei mir passt das einfach irgendwie immer gut so in mein Leben hinein. Nicht zu lange Kurse zu machen. Für manche Frauen passt das auch irgendwie besser. Und wenn die dann früh in der Schwangerschaft zu mir kommen, dann habe ich oft Frauen, die 3 Kurse hintereinander bei mir machen und dann begleite ich die echt die komplette Schwangerschaft. Das ist einfach so schön. Die meisten machen 2 Kurse. Die starten irgendwann tatsächlich irgendwie so, weil es vom Timing her gut passt, irgendwo im 2. Trimester oder machen dann nicht mehr ganz bis zum Ende. Aber auch hier die Frage kommt auch gelegentlich, wenn der Kurs zu Ende ist, bin ich schon in der 38. oder in der 40. Schwangerschaftswoche. Kann ich dann noch mitmachen? Und auch da, also ich gestalte meine Kurse so, dass die Frauen bis zum Ende der Schwangerschaft auch Yoga machen können. Und ich sage auch da immer, es ist super, super wertvoll, den Körper natürlich bis zur letzten Sekunde der Schwangerschaft in Bewegung zu halten, weil das ist einfach die beste Geburtsvorbereitung. Und es ist auch einfach für das Wohlbefinden in den letzten Wochen der Schwangerschaft, wo man sich wirklich schon echt sehr schwer und alles anfühlt und alles ist anstrengend. Und da mit Yoga noch so ein bisschen in der Bewegung zu bleiben, genau, und aus körperlicher Sicht spricht nichts dagegen, solange die Frau irgendwie keine Kontraindikation hat, weswegen sie nicht zum Yoga gehen dürfte, aber solange darf sie Schwangerschafts-Yoga mitmachen. Manchmal, wenn die sagen, okay, der Kurs endet genau an meinem ET oder so, dann sage ich denen natürlich fairerweise, ja, kann sein, dass dein Baby vielleicht irgendwie 2 Wochen vorher kommt, das weiß man nicht, dann würdest du die letzten Kursstunden verpassen. Wenn das fein ist für dich, dieses Risiko, der Benefit ist da und der ist viel zu groß, das zu lassen und dann nicht zum Yoga zu gehen. Ich war bei meinem größeren Sohn, war ich tatsächlich noch irgendwie in der 41. Schwangerschaftswoche. Meine Yogalehrerin hatte auch mir die Möglichkeit geboten, dass ich einfach dann in dem Folgekurs, wenn ein Platz frei ist, weil eine Kursteilnehmerin da irgendwie nicht kommt, dann konnte man einfach morgens nachfragen, so, hey, kann ich kommen? Und dann bin ich einfach noch irgendwie ein paar extra Stunden hingegangen bis zu den letzten Tagen vor der Geburt. Und ich habe es sehr zu schätzen gewusst. Beim 2. Kind habe ich das einfach alles zu Hause gemacht. Da hatte ich keinen Kurs mehr am Ende. Da habe ich noch meinen Schwangerschafts-Yoga-Kurs aufgenommen. Das war meine Geburtsvorbereitung. Ich habe noch eine Panikattacke bekommen kurz vor der Geburt und habe gedacht, boah, ich muss meinen Kurs jetzt noch als Online-Kurs aufnehmen. Und habe dann wirklich ich glaube, 6 Wochen vor der Geburt mir einen total engen Timetable gemacht und diesen Kurs noch aufgenommen. Und genau, bei so einem Online-Kurs aufnehmen, machst du natürlich so eine ganze Kursstunde, turnst die auch mit für das Video. Dann war das meine Geburtsvorbereitung. Ja, also bei mir ist es eine 60-Minuten-Klasse. Ihr könnt natürlich auch da ganz individuell entscheiden. Für einen Präventionskurs könnt ihr sogar 45 Minuten machen. Ich finde, das macht aus Yoga-Sicht keinen Sinn. Ich finde, 45 ist einfach zu kurz, um ins Yoga-Ding reinzukommen. Wirst du wahrscheinlich auch nicht unterrichten. Also sehe ich auch gefühlt gar nicht, dass es so kurze Klassen gibt. Wenn, dann sind das irgendwie mal irgendwelche besonderen Specials oder so. Schön ist auch immer, finde ich, eine 75-Minuten-Klasse, weil 60 Minuten, muss man schon fairerweise sagen, ist kurz. Und 90 Minuten ist eine schöne, lange Klasse, kann man auch sehr gut mitarbeiten. Ich habe das Gefühl, wir sind heutzutage so ein bisschen weg von den 90-Minuten-Klassen. Aus der Tradition, von der ich komme, da ist quasi die 90-Minuten-Klasse der Standard. Und 60 Minuten wäre quasi verpönt, aber für mich, ich habe einfach gemerkt, mir passt das besser in mein Leben, ich merke, vielen Frauen passt das besser in ihr Leben, da irgendwo 60 Minuten reinzuschieben als 90 Minuten. 90 Minuten fühlen sich einfach schon nochmal mehr an von der Zeit. Da muss man aber auch wissen, dass echt 60 Minuten in einem Kurs, wenn du einen vollen Kurs hast, bei mir sind immer 12 Frauen im Kurs, das ist so meine liebste Größe an noch nicht zu vielen Menschen, dass es nicht mehr zu unpersönlich ist und das, was gut in den Raum reinpasst. Und bis die dann alle irgendwie angekommen und gesettelt sind und so, da gehen irgendwie schon ein paar Minuten am Start weg. Und das muss man berücksichtigen. Ich finde, bei einer 60-Minuten-Klasse, wenn da schon eine irgendwie zu spät kommt und man wartet 5 Minuten, dann fehlt schon sehr, sehr viel von so einer Klasse. Also das muss man auch wissen. Deswegen werden die bei mir auch immer zu harter Disziplin erzogen, kriegen direkt eine Ansage, ihr kommt bitte pünktlich, aus Respekt den anderen gegenüber. Das ist so eine kurze Klasse und wir wollen einfach was davon haben und die genießen. Ja. Genau. Aber du für dich kannst natürlich ganz frei entscheiden, ob 75 oder 90 Minuten besser passt und wie du ja auch deine Stunden gestaltest. Also ich muss sagen, meine Schwangerschafts-Yoga-Kurse, die sind sehr aufs Körperliche reduziert, ist vielleicht gemein gesagt, aber die sind nicht zu spirituell oder sowas, ne? Weil Wie gesagt, es kommen viele Frauen zum ersten Mal zum Yoga in Schwangerschaftskursen, die noch gar keine Berührung mit Yoga haben. Deswegen möchte ich die nicht zu krass erschlagen mit irgendwie zu tiefen Techniken oder Mantra singen oder sowas. Aber man kann das natürlich alles machen. Das ist auch schön und wertvoll. Was ich mir nicht nehmen lasse, ist tatsächlich, dass ich auch dreimal oben chante zum Beginn und zum Ende der Yogastunde. Auch wenn ich glaube, das ist auch vielen schon vielleicht sogar zu spirituell zum Start. Aber irgendwann lernen die das zu lieben, weil ich finde das ganz wichtig, um sich einzustimmen auf die Yoga-Praxis. Aber ihr könnt natürlich auch noch mehr Mantra einbauen, wenn euch das liegt und es euer Ding ist. Für mich ist das in meinen eigenen Yoga-Klassen Mantra singen, ist einfach nicht meins. Ich bin auch keine gute Sängerin, muss ich sagen. Aber wenn andere das machen und ich das dann mitmache, dann singe ich auch immer mega, mega gerne mit. Ich liebe das und es gibt ja auch total schöne Yoga-Stunden mit Mantra begleitet und so. Also wenn das deins ist, dann unbedingt, weil für die Babys und für die Frauen ist Musik ja total schön und die spüren das im Bauch und das ist etwas total Schönes, was aufs Baby übergeht. Also was ich insgesamt auch einfach sehr gerne einbaue in die Yogastunden, ist, dass man sich so ein bisschen mit dem Baby connectet, ne? Was ihr auch viel hier in diesem Podcast spürt und hört. Es geht sehr viel um die Verbindung mit dem Baby und den Frauen den Raum zu geben, überhaupt zu spüren, dass das Baby da ist in ihrem Bauch und vielleicht auch noch, wenn es ja eher noch so zum Anfang der Schwangerschaft ist und die das körperlich vielleicht noch nicht spüren, diese Verbindung aufzubauen und denen erstmal klar zu machen, boah, da ist ein Mensch, der gerade in dir ranwächst und der ist jetzt schon ein Mensch, nur weil er im Körper ist und wir ihn von außen vielleicht nicht sehen können, ist er da mit seinen Charaktereigenschaften, mit seiner Persönlichkeit, entwickelt sich schon so, wie er sich entwickelt und man kann eine Verbindung mit diesem kleinen Wesen in sich haben, mental in diese Verbindung zu gehen und gerade Yoga bietet natürlich dann da total schön den Raum dafür, das zu machen, weil viel so vom Außen herausgenommen ist, man da diese bewusste, achtsame Zeit hat, ruhiger ist und genau, da hineingeht in die Verbindung. Genau. Ich mach's in diesen 60-Minuten-Kursen, mache ich relativ wenig Schnickschnack drumherum, weil wie gesagt, das ist relativ eine kurze Zeit. Aber manchmal, wenn ich Lust auf so ein bisschen was Besonderes habe und dem mal was anderes mitzugeben, dann arbeite ich natürlich zum Beispiel auch gerne mit ätherischen Ölen oder ich habe eine Klangschale da. Und dann kriegen die eine Klangmassage von mir, zum Beispiel, wenn irgendwie der Kurs nicht so voll ist, weil an dem Tag irgendwie viele nicht da sein können. Auch darauf könnt ihr euch einstellen bei Schwangerschafts-Yoga-Kursen, weil einfach in der die Schwangerschaft begleitet ist irgendwie von so viel Befindlichkeiten und so. Und es gibt einige Frauen, die dann einfach, wenn sie merken, oh, ich fühle mich jetzt heute irgendwie nicht nach rausgehen, dann kommen die nicht oder es gibt auch irgendwie Urlauber und was weiß ich nicht, dann habe ich auch schon bei meinen Kursen mit 12 Frauen sitzen dann da manchmal auf einmal nur 5. Solche Tage gibt's auch. Genau, von daher, wenn die dann ein bisschen weniger sind, dann baue ich noch ein paar andere Sachen ein, mache das noch ein bisschen besonderer. Da bin ich ganz im Vertrauen darin, dass du da so deine eigenen Dinge hast als Yoga-Lehrerin, die schön sind und denen nochmal so ein besonderes Gefühl geben, deinen Kursteilnehmerinnen. Und was ich aber auch ganz, ganz wichtig finde, in so einer Yogastunde für Schwangere nochmal vielleicht sogar mehr als in, bei nicht schwangeren Personen einfach, dass man viel Entspannung und vielleicht auch irgendwie Meditation oder eine besondere Meditation einbaut, die nochmal die Verbindung zum Baby besonders fördert, um den einfach den Raum auch für Entspannung zu geben. Weil viele kommen auch aus einem sehr, ja, so gestressten Alltag, leben noch total ihren Business-Alltag und sind noch am Job super engagiert und haben dann im Zweifelsfall sich eben noch gar nicht so bewusst mit dem Baby auseinandergesetzt, weil es irgendwie im Alltag gar nicht so den Raum bekommt. Und da finde ich das immer ganz wertvoll, das in der Entspannung oder auch in den Asanas schön einzubauen. Insgesamt, mein Stil ist eher so ein bisschen ruhiger, wenn ich Schwangere unterrichte. Das heißt nicht, dass es nicht kraftvoll und nicht anstrengend ist. Wir machen auch Sonnengrüße, aber für mich steht nicht der sportliche Aspekt im Vordergrund. Ich weiß, auch viele Frauen kommen in der Schwangerschaft zum Yoga, weil sie einen alternativen Sport suchen, weil sie sonst irgendwie vielleicht irgendwie so einen High-Impact-Sport machen oder einen Sport, der zu risikoreich ist, um den in der Schwangerschaft weiterzumachen. Aber allein vor dem Hintergrund, dass eben sehr viele verschiedene Level zusammenkommen, sehr viele verschiedene körperliche Zustände, gucke ich, dass ich da eher so ein sanftes bis Medium Level halte. Aber eben auch Möglichkeiten, Variationen einbaue. Du kannst Asanas ja immer variieren. Oder du kannst denen die Einladung mitgeben, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass sie vielleicht eher aus der Asana rausgehen und dann für sich die Ruhe und Entspannung schon suchen, wenn vielleicht jemand anders sich noch ein bisschen mehr fordern möchte, körperlich und ein bisschen mehr challengen möchte. Das meiste, was ich mache, ist ja recht traditioneller Hatha-Yoga, also viele gehaltene Asanas. Genau, zum Aufwärmen Sonnengrüße, also ein bisschen flowen dürfen die auch, ein bisschen Herz-Kreislauf-System anregen. Finde ich auch sehr wichtig. Und dann aber eben ins Halten hineingehen, wo ich aber wiederum in der Schwangerschaft nicht ganz so krass bin. Also ich baue auch immer wieder so kleine dynamische Bewegungen und so ein, weil in der Schwangerschaft liebt der Körper einfach die Bewegung. Da ist es manchmal anstrengend, zu viel einfach nur komplett ruhig zu halten. Deswegen gucke ich, dass ich da auch, wenn es in der Base eine Hatha-Yoga-Stunde ist, baue ich zwischendurch so kleine Bewegungs- oder dynamische Elemente ein, genau. Du könntest aber ja auch für die Schwangeren perfekt einfach eine reine Yin-Yoga-Klasse machen mit vielen Props. Das ist auch total okay. Ganz wichtig ist immer, dass die Kursbeschreibung sitzt und dass die Frauen wissen, worauf sie sich einlassen, was sie erwartet. Weil oft, ich finde beim Yin-Yoga, wenn dann eine Frau zu dir kommt, die noch nie Yoga gemacht hat und gar nicht weiß, was Yin-Yoga ist, und dann liest sie das vielleicht im Titel, und kommt dann irgendwie mit so einer Erwartungshaltung zu dir in einen Schwangerschafts-Yoga-Kurs, weil sie eine Alternative zu ihrem Sport sucht. Und dann landet sie in einer Yin-Yoga-Stunde und hat die Erwartung eigentlich gehabt, oh, dass ich mich hier ein bisschen körperlich betätige und anstrenge. Und das ist das Gegenteil von dem, was Yin-Yoga ist. Dann könnte die natürlich enttäuscht sein und nicht zufrieden mit deinem Kurs. Das heißt, ganz klar einfach beschreiben, was erwartet die Schwangerin in ihrem Kurs. Und wenn es ein Präventionskurs ist, der von der Krankenkasse erstattet ist, dann bist du auch ein bisschen eingeschränkt in deiner Beschreibung, worauf du ausgerichtet bist. Da kannst du in deiner Beschreibung nicht schreiben, boah, wir machen hier einen strong Vinyasa Flow, wir kräftigen dich, dass du auch in der Schwangerschaft fit bleibst, und du kannst so einen Kurs natürlich geben, nur musst du wissen, wenn du den Kurs als Krankenkassenkurs anbieten möchtest, dann kannst du das so nicht beschreiben. Am Ende prüft niemand absichtlich, was in deinem Kurs passiert. Aber es kann natürlich immer mal sein, dass du, wie der Zufall es will, eine Person dabei hast, die irgendwie bei der Krankenkasse arbeitet. Und wenn die dann merkt, oh, das passt aber gar nicht zu dem, was du hier beschrieben hast als Präventionskurs, dann könnte das natürlich zu einem Problem werden. Aber auch das nur, wenn du krankenkassenzertifizierte Präventionskurse anbietest. Ansonsten bist du ja ganz frei in deiner eigenen Gestaltung. So, dann werde ich immer sehr gerne gefragt von Teilnehmerinnen, was sind denn so Do's und Don'ts, die ich im Yoga in der Schwangerschaft dann berücksichtigen muss, die ich machen darf, die ich vielleicht nicht mehr machen darf. Und ich bin da als Kursleiterin immer so ein bisschen, ich antworte ein bisschen provokant, du darfst alles machen, so, weil ich finde das schwierig, mit so einer To-Do-Liste da ranzugehen und zu sagen, boah, diese und diese und diese Sachen darfst du jetzt alle nicht mehr machen, weil die sind schlimm für dich. Weil, das habe ich eingangs schon mal gesagt, ich möchte den Frauen beibringen, auf ihr Körpergefühl zu spüren. Und das ist das, was ich denen zu Beginn des Kurses sage. Du achtest auf dich, du spürst, was sich gut anfühlt. Fühlt sich das im Bauch gut an? Fühlt sich das mit deinem Baby gut an? Fühlst du dich wohl damit, mit dem, was du machst? Denn darauf kommt es ja an, ein Körpergefühl zu haben, auch unter der Geburt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geburtsvorbereitung, das Körpergefühl zu bekommen. Und dann ist es für mich einfach wichtig, im Unterrichten eben dann eine liebevolle, offene Sprache zu wählen, auch sein Cueing offen zu halten, das nicht zu strikt zu halten, vielleicht nicht so ein vollkommenes Iyengar-Cueing, wo du in der maximalen Ausrichtung bist. Aber wenn das dein Style ist, dann finde ich auch das, spricht an sich auch nichts gegen. Das ist tatsächlich genau das, was ich als Teilnehmerin gemacht habe in beiden Schwangerschaften bei einer Yogalehrerin, die Iyengar-Yogalehrerin war, und das war auch okay. Die hat aber wahrscheinlich auch da so ein bisschen ihre Wörter angepasst. Es war immer noch sehr viel auf Ausrichtung fokussiert, aber sie hat uns dann einfach in den Asanas so ein bisschen offener gehalten, ne? Also, was man so allgemein berücksichtigen darf, wenn man Schwangere unterrichtet, ist, dass man nichts macht, wo irgendwo irgendwie der Bauch zu sehr eingequetscht wird oder sowas, und irgendwie alles sehr offen halten. Also alle Vorbeugen mit geöffneten Beinen, alle Twists zur offenen Seite. Und dabei dann den Frauen mitgeben, dass die auf sich spüren können und gucken können, was ihnen eben passt. Und was ich auch im Anleiten auch immer versuche, das habe ich jetzt gerade auch schon zwischendurch immer mal wieder thematisiert, auch das Baby mit anzusprechen. Also auch in den Asanas, wenn die zum Beispiel dann mal in einer gehaltenen Asana sind, dass die sich da dann die Zeit nehmen, nicht nur so zum Beispiel die Dehnung zu spüren, sondern auch mit der Aufmerksamkeit zum Baby zu gehen, vielleicht dem Baby mal ein Hallo schicken oder einfach mal das Baby zu spüren. Was macht das denn jetzt gerade in der Asana? Wie fühlt sich das? Weil auch die Babys ja tatsächlich, die kriegen ja alles ab, was in Mama passiert, was Mama fühlt. Und irgendwann nach ein paar Wochen checken die ja auch, boah, die Mama ist jetzt hier in diesem Raum der Entspannung, wo die automatisch irgendwie schon in so eine ruhige, entspannte Stimmung kommt, wo die mich so ein bisschen durchturnt. Und dann fühlt sich die Mama wohl und dann sind die Babys auch schon darauf programmiert und kennen diesen Termin auch schon, dass es ein schöner, entspannter Termin ist, wo auch Mama sich den Raum nimmt, sich mit ihnen zu connecten. Das spüren die Babys, diese pränatale Bindung. Ja. Als so letzten Block habe ich hier noch für mich auf meiner To-Do-Liste für diese Folge noch so ein bisschen konkret über Asanas zu sprechen. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen und konkrete Asanas nennen, die dann an welcher Stelle wie auch immer wichtig sind für die Schwangeren, sondern einmal so einen groben Einblick für dich dir einen groben Einblick geben. Ganz konkrete Asanas und ganz konkrete Abfolgen und Stundenbilder bekommt ihr von mir tatsächlich in meiner Schwangerschafts-Yoga-Lehrer-Weiterbildung. Ich werde im Herbst dieses Jahres eine Pränatal-Weiterbildung bei mir im Studio in Mülheim geben. Die geht vom 23. bis zum 25.10., also so eine 20 Stunden Kompakt-Weiterbildung, wo wir dann nochmal ganz deep-diven ins Detail gehen. Und hier in der Folge möchte ich dir einfach mal so einen groben Abriss geben, so einen Rahmen, dass du weißt, wie du Asanas im Zweifelsfall modifizierst oder wie sie passend eben für die Schwangerschaft gemacht werden. Genau, wenn du dich für die Pränatal-Weiterbildung interessierst, packe ich dir den Link auch einfach in die Shownotes. Voraussetzung dafür ist, dass du eine abgeschlossene Yoga-Lehrer-Ausbildung hast und auch mindestens 200 Stunden. Das ist mir wichtig. Also drunter ist, ich finde schon 200 Stunden eigentlich zu wenig, aber alles, was irgendwie darunter noch geht, als, keine Ahnung, Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung auf Bali, Crashkurs, whatever, das ist dann für mich keine richtige Ausbildung. Ja, aber ich würde mich voll freuen, wenn wir uns in Mülheim mal sehen für so ein Ausbildungswochenende. Genau. Und bei dem, was ich dir jetzt sage, setze ich so ein bisschen voraus, dass du weißt, wie man ein Stundenbild erstellt und wie man der Stunde einen sinnvollen Ablauf gibt, zueinander passende Asanas auswählst. Wenn dir das jetzt irgendwie gerade noch so total böhmische Dörfer sind, es kann ja auch sein, dass du irgendwie eine Ausbildung gemacht hast und noch gar nicht unterrichtet hast und dir das noch super schwer fällt, dann, das ist auch voll okay. Also das geht so vielen Yoga-Lehrenden so, weil das auch oft in den Ausbildungen zu kurz kommt und eben da so konkrete Stundenbilder und sinnvolle Abfolgen habe ich eben in meiner Weiterbildung dann zumindest für Schwangere auch reingepackt und mitgenommen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Nichts ist schlimmer als eine Yogastunde, die sich völlig random anfühlt, die kein Thema hat, wo einfach irgendwie sinnlos aus 7 unterschiedlichen Bereichen Asanas irgendwie zusammengeklatscht werden. Das fühlt sich für eine Teilnehmerin auch nicht schön an. Aber jetzt hier bei dem, was ich jetzt hier erzähle, würde ich mal voraussetzen, dass du das schon weißt. Genau. Da vielleicht so ein bisschen so diese Do's and Don'ts. Twist zur geöffneten Seite, habe ich gerade schon gesagt. Vorbeugen, alles, wo man irgendwie das Gefühl hat, den Bauch, dass der Bauch irgendwie eingequetscht wird, immer geöffnet. Also Beine grätschen ist immer die Lösung, dann hat der Bauch Platz und die Frauen grätschen einfach die Beine so weit, wie sie es brauchen. Auch im Stehen, dann bleibt man nicht bei diesem, die Füße müssen irgendwie eng beieinander stehen, sondern du kannst den Frauen in der Schwangerschaft auch gerne einfach ganz locker mitgeben, dass sie die Füße auch so ein bisschen weiter öffnen können und einfach entspannter da sein können. Auch Stellung des Kindes, die ist natürlich super wertvoll, Gold wert. Und auch da kann man die Knie öffnen, dass das gut passt und dass man Platz hat im Bauch. Und auch Drehungen, ne? Auf die Drehungen nicht verzichten. Man kann sie ja, genau, eben geöffnet praktizieren, so dass du den Bauch nicht einquetscht, dass du jetzt zum Beispiel irgendwie einen gebundenen Drehsitz oder sowas hineingehst, sondern übst du den Drehsitz einfach zur offenen Seite oder eben gar nicht mit verschränkten, aufgestellten Beinen. Und auch Rückbildung, das begegnet mir auch immer mal wieder so, dass Rückbildung in der Schwangerschaft nicht praktiziert werden sollten. Das finde ich auch nicht so schön, weil das pauschal zu sagen, ist auch nicht richtig. Natürlich wollen wir in der Schwangerschaft die Bauchvorderseite so ein bisschen schonen und nicht zu sehr belasten, also keinen Zug noch weiter auf die Bauchvorderseite zu bringen. Das heißt, ich gucke, dass ich den Schwangeren immer mitgebe, die Rückbeugen eher aus dem oberen Rücken zu praktizieren. Der untere Rücken soll eher gerade, eher aktiv bleiben. Stärkt dann auch einfach schön den unteren Rücken. Dann haben wir nicht den Zug vorne am Bauch. Wir haben aber eben diese wertvolle Wirkung von Rückbeugen in der Brustwirbelsäule, das Mobilisieren, das Verlängern, das Öffnen. Gerade in der Schwangerschaft komprimiert man irgendwann hier oben in der Brust, im Brustbereich sehr. Der Bauch wächst immer weiter. Dann haben so diese klassischen Schwangerschaftsbeschwerden, Kurzatmigkeit, Sodbrennen, ein runder Rücken, alles zusammengefallen. Das sorgt natürlich für kein gutes Wohlbefinden im Körper. Das heißt, man kann eben über diese Streckung und über die Rückbeugen da wieder so ein bisschen entgegenwirken. Und auch hier, wir haben eine Verbindung von der Wirbelsäule natürlich und auch von der Brustwirbelsäule zum Becken hin. Unser Körper ist ein ganzheitliches System. Und ganz, ganz wichtig für uns in der Schwangerschaft ist die Arbeit mit dem Becken, Beckenmobilität, der Hüfte und dazu gehört auch der Beckenboden. Erstens einmal nicht nur einseitig, wir machen im Yoga total gerne diese Hüftöffner, alles, wo wir in die Hüftaußenrotation gehen, die Knie nach außen bringen. Das ist schön und wertvoll, aber wir brauchen den Gegenpart dazu. Wir brauchen auch immer die Hüftinnenrotation. Normalerweise, wenn du eine Yogastunde gut konzipierst, dann weißt du das auch eigentlich so. In der Schwangerschaft ist das noch umso wichtiger, um einfach Balance im Becken zu erschaffen, damit das Baby sich bestmöglich einfach im Körper einrichten kann, dass es da den richtigen Platz hat und auch um den Körper auf die Geburt vorzubereiten. Denn Schiefstände im Becken, nicht funktionales Becken, das sind so die Problem oder das, was dann halt eben zu Problemen unter der Geburt führt, dass das Becken da einfach nicht das macht, was es von Natur aus machen können müsste, weil wir mit unserem Körper einfach im Alltag heutzutage, so wie wir leben, nicht gut umgehen, den zu wenig bewegen, zu viel in ungesunden Haltungen sitzen. Genau. Und das Becken steht eben nicht nur isoliert. Wir können nicht nur Hüftübungen, Beckenübungen machen, sondern ist halt System des Körpers. Also es ist eben auch Position und Mobilität der Brustwirbelsäule wichtig. Gesäß, Oberschenkelmuskeln, genau vorne der Psoasmuskel wird auch sehr gerne mit bearbeitet in der Schwangerschaft, finde ich sehr wichtig, denn der reicht auch bis tief ins Becken ja hinein und sorgt da dann eben für im Zweifelsfall Einschränkungen vom Baby, dass es nicht so viel Platz hat, wenn ein verspannter Muskel irgendwo so im Weg steht. Und zum Becken gehört auch der Beckenboden dazu. Auch hier begegnet mir immer wieder noch so ein bisschen dieser Irrglaube, man sollte den Beckenboden in der Schwangerschaft nicht trainieren. Und das finde ich fatal. Denn zum einen brauchen wir den Beckenboden ja auch als Teil unseres Körpers, als System, trägt zur Stabilität, zur Aufrichtung bei, trägt unsere Organe, ist Gegenpart auch mit für die Körperaufrichtung zum Bauchmuskeln, Rumpfmuskeln. Das heißt, wenn der Beckenboden einfach schwächer wird und wir den komplett vernachlässigen und dann noch das zusätzliche Gewicht des Babys und der Gebärmutter, was einfach weiter wächst, dazukommt, dann ist das natürlich für den ganzen Körper nicht schön. Klassiker-Beschwerden sind dann am Ende auch irgendwie so Symphysen-Beschwerden oder so. Das kann man teilweise auf den Beckenboden zurückführen, weil eben alles weich und locker wird und im Becken nicht mehr alles an Ort und Stelle gehalten wird, so da, wo es eigentlich halten müsste. Und dann finde ich ganz wichtig, dass wir überhaupt den Beckenboden spüren können. Weil gerade wenn die Frauen das erste Kind bekommen, noch nie eine Rückbildung gemacht haben, sich höchstwahrscheinlich dann noch nie mit dem Beckenboden beschäftigt haben, noch nie sich mal die Zeit genommen haben, sich mit dem Beckenboden zu verbinden, dann ist das irgendwie Muskel, Gewebe, was tief im Inneren in unserem Körper liegt, was, wo wir von außen irgendwie gar nichts spüren, gar keine Reaktionen, gar nichts sehen können. Und unter der Geburt möchten wir den Beckenboden ja entspannen können, loslassen können. Und deswegen denkt man irgendwie, okay, ich darf den Beckenboden nicht trainieren, der darf nicht zu fest sein, damit der, weil er sonst nicht entspannen kann. Aber welche Muskeln können wir überhaupt nur entspannen? Das sind die, die wir spüren können. Da, wo wir keinen Zugang haben, können wir auch nicht entspannen. Das heißt, über das Beckenbodentraining, also ich mache auch wirklich immer eine Kursstunde, die ich ganz gezielt dem Beckenboden widme, wo ich den Beckenboden erkläre und nahe bringe und auch innere Beckenbodenübungen mache, also in das willkürliche Beckenboden anspannen gehe, dass die lernen, darüber den Beckenboden auch zu spüren und wahrnehmen zu können. Und dann geht es mir da gar nicht so sehr um die Kräftigung, wenn wir solche willkürlichen Beckenbodenübungen machen, sondern mehr um das überhaupt erfahren und spüren und den Zugang zum Beckenboden zu bringen. Und dann kann man auch wunderschön im Schwangerschafts-Yoga Asanas auswählen für typische Schwangerschaftsbeschwerden. Also eigentlich habe ich so meine 8-Wochen-Kursen eigentlich ganz gut aufgebaut, dass ich jeder Woche quasi so eine Beschwerde mehr oder weniger als Titel mitgegeben habe. Das wissen die Frauen meistens gar nicht, dass das so Beschwerden sind, aber das ist so das Oberthema, unter dem dann so eine Kursstunde meistens steht, wo wir dann so ein bisschen den Fokus drauflegen in der Stunde. Der Klassiker überhaupt sind natürlich Rückenschmerzen in der Schwangerschaft. Also ich glaube, es gibt keine Schwangere, die nicht an irgendeinem Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft dann irgendwann mit dem Rücken ein Thema bekommt. Das ist auch ganz normal, weil unsere gerade Bauchmuskulatur in der Schwangerschaft wird schwächer. Die baut ab. Plus dann haben wir das zusätzlich wachsende Körpergewicht. Das heißt, der Rücken ist doppelt belastet, weil er einmal fehlt ihm der Gegenpart von der geraden Bauchmuskulatur und dann hat er noch ein wachsendes Körpergewicht. Und so schnell entwickelt sich die Muskulatur des Rückens ja dann nicht weiter. Das heißt, wir können einmal Rückenmuskeln stärken mit Yoga-Übungen. Wir können aber auch die Körpermitte stärken, da, wo es nicht die gerade Bauchmuskulatur ist. Wir haben ja nicht nur die, sondern wir haben auch die schräge Bauchmuskulatur. Wir haben hier in der Seite Rumpfmuskeln. Das heißt, wir können das stärken von der Körpermitte. Und dann können wir natürlich auch nicht nur Rücken stärken, sondern auch entspannen, schöne, entspannende Asanas machen. Kindshaltung ist für mich einfach ein Classic, der immer sehr, sehr wohltuend ist für die Frauen zum Entlasten. Genau. Rückenschmerzen hat auch nicht nur eine Kursstunde bei mir. Das sind in dem 8-Wochen-Kurs mehrere Stunden. Und letztendlich ist auch immer die gesamte Yogastunde natürlich, so wie sie aufgebaut ist, immer eine Wohltat für den Rücken. genau, was ich auch gerne mache, ist eine relativ rückbeugenlastige Yogastunde, zumindest viel, was oben streckt im Oberkörper, in der Brustwirbelsäule, um einfach so dieses Völlegefühl der Kurzatmigkeit so ein bisschen entgegenzuwirken. Oder was auch sehr, sehr viele Schwangere haben, sind so Ischias-Beschwerden. Und das passiert meistens am Anfang und am Ende der Schwangerschaft. In der Mitte ist es oft gut, dann ist es ganz entspannt. Aber gerade da kann man sehr schön mit sanften Hüftöffnern arbeiten und alles, was so Hüftöffner sind, trägt natürlich, wie auch gerade schon gesagt, so zu Beckenmobilität bei und ist eine schöne Vorbereitung auf die Geburt. Schwangerschaftsbeschwerde, Müdigkeit habe ich mir noch notiert. Ja, ganz ehrlich, einfach Yoga machen, ne? Also auch da manchmal sind dann die Frauen so, kriege ich manchmal eine Nachricht, irgendwie so 2-3 Stunden vor der Yogastunde, boah, irgendwie fühle ich mich heute so abgeschlagen und matt und ich weiß nicht, ob ich heute kommen soll, ist es das Richtige, passt das? Und ich sag denen immer, wenn du es heute gar nicht fühlst zu kommen, dann bleib zu Hause, das ist okay, habe ich vollstes Verständnis für. Aber vielleicht, wenn du dich aufgerafft hast und vielleicht erinnerst du dich, wie war es letzte Woche nach der Stunde, weil ich garantiere dir, dass wenn du aus der Stunde rausgehst, dann ist dieses Gefühl weg. Und so ist es am Ende immer. Wenn man sich dann aufgerafft hat und irgendwie dann doch losgefahren ist, in die Yogastunde gegangen ist, dann geht es einem danach meistens besser. Und oft ist es so, dann diese krasse Müdigkeit, die man vorher hatte, ist dann doch auch nochmal ein bisschen weggegangen und man fühlt sich ein bisschen fitter nach so einer Yogastunde. Das ist irgendwie immer ganz magisch und überraschend. Und ich würde mich auch selbst nicht frei davon sprechen, dass ich nicht auch schon mal irgendwie den inneren Schweinehund hatte und mich total platt gefühlt habe und kurz überlegt habe, ob ich mich jetzt noch aufraffen soll und in die Yogastunde gehe. Und am Ende danach auf einmal das komplette Gegenteil, voller Energie, wieder total geladen und Bock irgendwie weiterzumachen und den Abend noch maximal auszukosten. Ja. So, das war mein grober Abriss von Dingen, auf die du achten könntest, wenn du Schwangere unterrichten möchtest im Yoga. Wie gesagt, wenn du mehr dazu haben möchtest, erfahren möchtest, wir Yoga zusammen auch praktizieren, ganz, ganz viele Asanas und Meditationen, Entspannungen, Atemübungen vor allen Dingen auch, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen in dieser Folge, dann gerne in meiner Weiterbildung im Oktober, alle Infos in den Shownotes. Wir haben noch einen Early Bird Preis, wenn du die Folge gerade aktuell mit Veröffentlichung hörst, bis zum 31.08. Da kostet die Ausbildung statt 590 Euro nur 490 Euro. Und wenn du die Folge irgendwann ganz anders hörst, erst ein Jahr später oder so, wenn sie schon länger nach der Veröffentlichung rauskommt, dann wird es wahrscheinlich einen neuen Termin geben. Ich plane das so einmal im Jahr zu machen. Dann wirst du unter dem Link einfach den neuen Termin finden. Und vielleicht dann auch nochmal einen Early-Bird-Preis, wenn du gerade zufällig dran bist. Genau, ZPP-Konzepte auch gerne einfach nachgucken. Je nachdem, ob ich das alles schon fertig eingerichtet habe, wenn diese Folge jetzt online geht, dann wirst du da schon alle Informationen finden. Ansonsten wirst du da eine Art Warteliste finden oder so, dass du da auf jeden Fall Informationen bekommst, wie du an ein ZPP-Konzept von mir bekommst, wenn du dir die Arbeit nicht selber machen möchtest, dich mit denen auseinanderzusetzen. So, ich wünsche dir alles Liebe. Ich hoffe, du unterrichtest mit Freude selbst auch Schwangere. Ganz bald oder vielleicht auch jetzt schon. Ganz liebe Grüße. Alles Liebe, alles Gute. Deine Sabrina.